Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsgelesen, dem rechten Literatur-, Kultur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Wie ihr an meiner Stimme schon hören könnt, nehmen wir heute nicht mit dem Verlagsleiter Philipp Stein auf, denn der ist heute leider verhindert. Dafür habe ich an meiner Seite den sehr geschätzten Benedikt Kaiser, Politikwissenschaftler und Freund und Autor des Jung-Europa-Verlags. Hallo Benedikt.
Grüße dich, grüße Nils und grüße in die Runde.
Genau, und wie schon angekündigt, Nils Wegner, allseits bekannter Jung-Europa-Standardautor und vor allem Lektor, kann man sagen. Wir haben uns hier live und ungeschnitten zu den Studientagen in Schnellroda getroffen. Die Studientage heute mit dem Thema Amerika. Und auch wir wollen natürlich über das Thema Amerika sprechen, über Donald Trump und die Hoffnungen und Befürchtungen vor allem an die neue Präsidentschaft von Donald Trump. Das wurde ja schon im Vorfeld sehr, sehr breit diskutiert in der deutschen Szene, aber natürlich auch im Feuilleton und überall anders, was denn von Donald Trump, von seiner neuen Präsidentschaft zu halten ist, was uns ins Haus steht, was Donald Trump alles machen könnte, was er schon am ersten Tag direkt gemacht hat. Wir wollen bekanntesten Hoffnungen zusammentragen, sie kurz diskutieren, auch vielleicht Wichtiges von Unwichtigem trennen, denn da wird auch kommt einiges zusammen und vielleicht auch ein Meinungsbild einfangen, wie denn diese Präsidentschaft von Donald Trump werden könnte. Und damit wollen wir vielleicht direkt ins Thema einsteigen. Benedikt, ich sehe schon, du hast dich mit einem Artikel natürlich vorbereitet auf dieses Thema.
Doch dazu mit Verlaub kommen wir später. Ja. Mich würde erstmal, mit Verlaub, wenn ich darf, Nils fragen, wie er als der US-Experte in der Runde, der ja nun auch bei US-Podcasts Gast ist, Mitdiskutierer ist und so weiter und so fort, der auch die ganze Szenerie dort kennt und nicht zuletzt auch bei Jung Europa ein Buch geschrieben hat über Teile der US-Rechten, nämlich über die Neoreaktion und die dunkle Aufklärung. Meine Frage an dich, Nils, einleitend wäre, wie hast du Trumps Inauguration und die Vorgänge außenrum, wie hast du das wahrgenommen? Und B, im Anschluss daran würde mich auch interessieren, was sagen so die Leute, die du so rezipierst in der Dissidentenrechten in den USA und darüber hinaus, wie nehmen die jetzt so diese ganze Inauguration wahr und ihre Folgen? Sind die euphorisch, skeptisch, verhalten, drücken die auf die Bremse oder projizieren die sozusagen auch eigene politische Ideen, ja, weltanschauliche Interessen in Trump und die anderen hinein? Das wären so meine zwei Auftaktfragen.
Gut, schauen wir mal, was sich dazu sagen lässt. Vielleicht kriegen wir damit schon locker eine Stunde voll. Was die Amtseinführungszeremonie an sich angeht, ich denke, es wird wenig Leute geben, die das nicht freiwillig oder unfreiwillig vom unmittelbaren Vorfeld, als es hieß, das Ganze wird von draußen nach drinnen verlegt, verbunden mit den entsprechenden Spekulationen, was die Beweggründe dazu sein dürften, bis hin zu den tatsächlichen Bildern von Trump und insbesondere auch seinem Sohn Barron, der dort ja sehr prominent aufgetreten ist und bereits zu zig verschiedenen Memen verarbeitet wurde, bis hin zu den lustigen Armzuckungen von Elon Musk. Das werden, glaube ich, so ziemlich alle mitbekommen haben. Nicht zuletzt auch deswegen, weil sich gerade die deutschsprachigen und europäischen Medien seither damit überschlagen, den vermeintlichen Hitlergruß oder Roman Salute von Elon Musk immer wieder herauszukehren und darüber zu spekulieren, wie so etwas in einer vorgeblich aufgeklärten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts sein könnte. Also diese ganze Amtseinführungszeremonie habe ich persönlich als verblüffend, positiv überraschend locker erlebt, so als ob ein Gutteil der daran unmittelbar Beteiligten, zumindest seitens der neu ins Amt kommenden Regierung Beteiligten, das Ganze als das registriert haben würden und auch so behandeln würden, was es ist, nämlich im Prinzip ein einziges großes Schauspiel. Nun ist das amerikanische Politik und die amerikanische Gesellschaft insgesamt bis zu einem gewissen Grad, das hat alles etwas mit Schauspiel zu tun. Oftmals, gerade für uns außenstehende Beobachter, speziell hier bei uns in der alten Welt, hat das vielfach den Charakter von so einer Art Nachmittags-Daily-Soap oder dergleichen. Was Sie da gerade gehört haben, liebe Zuhörer, war nicht Benedikt Kaiser, der sich bei uns während der Aufnahme ein Nasenspray genehmigt.
Ich habe Männergrippe, möchte ich hinzufügen. Also es sei mir gestattet.
Sie sind trotzdem in den Podcast gekommen.
Nicht nur im Podcast, auch zum Vortrag nach Schnellroda. Aber reden wir nicht von mir, reden wir von Trump.
Das ist völlig in Ordnung. Der Mann hat gearbeitet, der Mann darf jetzt auch genießen. Also, dass diejenigen, die jetzt in Zukunft Politik machen werden und die zu einem Gutteil ja bereits vor 8 Jahren eine derartige Amtseinführungszeremonie hinter sich gebracht haben, wenn auch draußen, vor dem Kapitol, dass die wissen, was gespielt wird und dass sie auch bereit sind, auf ihre Art und Weise dieses Spiel mitzuspielen. Und von daher würde ich sagen, dass sich von den Gepflogenheiten und dem, was an Verhalten zu sehen war bei dieser Amtseinführungszeremonie seitens der Regierungsmannschaft und insbesondere von Trump selbst, ein roter Faden zieht zu dem, was er danach als frisch ins Amt gekommener Präsident angegangen hat, nämlich erst einmal diese Ausführungsverordnungen, die Executive Orders, kamerawirksam zu unterzeichnen und gleich einmal ein paar, ja, ich möchte fast sagen, kulturkämpferische Duftmarken zu setzen. Was deine zweite Frage anbelangt, wie das Echo des Ganzen in der amerikanischen dissidentenrechten Szene ist, spaltet sich das eigentlich, wie auch bereits lange vorher schon gehabt, in zwei Lager. Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die sich jetzt bestätigt fühlen und die euphorisch sind, weil sie selbst nicht erwartet hätten, dass das alles so gut laufen würde. Ob man sie jetzt Trumpisten oder sogenannte Plan-Truster oder dergleichen nennen möchte, wie dem auch sei. Also diejenigen, die sich entweder positiv überrascht zeigen oder nach außen kehren, dass sie nie etwas anderes erwartet haben und es immer schon gewusst haben. Derlei Personen gibt es ja auch zur Genüge im deutschsprachigen Raum und außerhalb der USA insgesamt. Und auf der anderen Seite steht die meiner Wahrnehmung nach immer kleiner werdende Gruppe derjenigen, die eben halt eher zur Vorsicht mahnen und anmelden, dass das vielleicht alles nicht so ohne weiteres für bare Münze genommen werden sollte, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und dass man erst einmal dem Ganzen etwas Zeit geben sollte, um sich weiterzuentwickeln und man dann immer noch darüber reden kann, ob die Euphorie jetzt berechtigt ist. Auch die gibt es ja nun im deutschsprachigen Raum und generell außerhalb der USA genauso. Aus meiner persönlichen Sicht ist es aber tatsächlich so, dass im augenblicklichen Überschwang und aufgrund der Begeisterung gerade über diese scheinbaren Meilensteine im Hinblick auf die Culture Wars, was jetzt die Abkehr von der Affirmative Action, also der Diskriminierung gegen weiße Amerikaner im Speziellen auf dem Arbeitsmarkt, oder was die Frage der Transgender-Identitäten anbelangt, dass die Begeisterung darüber eigentlich derzeit überwiegt und die allermeisten Influencer und in der Szene auch Geschäftstreibenden, ob das jetzt Verleger sind oder Leute, die über ihre Artikel und Vorträge und sonst irgendetwas Geld verdienen, dass die im aller häufigsten Fall sich jetzt auch sehr, sehr begeistert zeigen und diese Welle der Euphorie über den Amtsantritt Trumps mitzureiten versuchen. Ob sie das unbedingt immer ehrlich meinen, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall sind derzeit fast alle wirklich in einem großen Freudentaumel befangen und dementsprechend kommt die Kritik, ob sie jetzt, sagen wir mal, böswillig ist oder einfach nur ein bisschen zur Vorsicht und zur Behutsamkeit mahnt, ein bisschen zu kurz. Aber das kann sich natürlich innerhalb weniger Wochen auch wieder ändern.
Man muss ja sagen, fairerweise, und da war ich eigentlich auch ein Vertreter dieser Ansicht, dass jegliche Spekulation über die zweite Amtszeit von Donald Trump komplett hinfällig ist, weil er schon in der ersten Amtszeit nichts abgeliefert hat. Fakt ist, und das sieht man ja auch bei deutschen linksliberalen Medien, dass da schon ganz genau beobachtet wird, welchen Unterschied es zu der ersten Amtszeit geben könnte, dass da offensichtlich eine andere Gangart eingelegt wird oder wurde. Das sieht man ja zum Beispiel auch an der Auswahl seines Teams, sage ich mal. Also der angefangen natürlich bei J.D. Vance als Vizepräsidenten, der natürlich ein anderes Bild auf die Haltung von Donald Trump wirft, als Pence das getan hat, der ja, sag ich mal, aus dem Republikaner-Establishment kommt. Daher vielleicht auch die Frage an dich jetzt, Nils, wieder, ist das denn tatsächlich so oder ist es sozusagen nur das, die Kaffeesatzleserei an Oberflächlichkeiten, an wie du es schön gesagt hast, an der Show, die Donald Trump um seine Kandidatur gemacht hat und auch immer noch macht? Oder gibt es tatsächlich wegweisende Änderungen, die ihn von der ersten Amtszeit unterscheiden lassen könnten?
Also ich denke, dass ein wesentlicher Unterschied die bessere Vorbereitung sowohl auf selbst zu treffende Maßnahmen als auch auf die zu erwartenden Gegenmaßnahmen der Demokraten oder der Liberalen allgemein, von denen es ja auch in der Republikanischen Partei genug gibt, sein dürfte. Es gibt da einen Funktionär innerhalb der Republikanischen Partei namens Jeremy Carl, der bereits an der ersten Trump-Regierung beteiligt war. Ich glaube, als stellvertretender Unterstaatssekretär im Justizministerium oder so ähnlich, der vor einem halben Jahr circa, also noch lange vor der Präsidentschaftswahl, in einem Podcast hat durchblicken lassen, dass das Trump-Team sich bereits zu diesem Zeitpunkt vor der Wahl intensiv darauf vorbereiten würde, sogenannte Lawfare zu führen, also über dezidiert politisch aufgeladene Gerichtsprozesse vollendete Tatsachen zu schaffen und sich im Umkehrschluss auch noch vor der Präsidentschaftswahl und im Speziellen dann umso mehr vor der Amtseinführung Trumps darauf vorzubereiten mit Fachjuristen und allen Experten, die sie dazu ranziehen können, erst einmal die gleich auf diese Executive Orders folgenden erwartbaren Klagen, die es ja nun auch schon gegeben hat, beispielsweise gegen den Vorstoß, das Birthright Citizenship, also die Staatsbürgerschaft qua Geburt auf amerikanischem Boden zurückzunehmen, dass man sich gegen solche Prozesse wappnet und dann versucht, sie im Prinzip gleich, während sie aufgezogen werden, schon zu entkräften. Das ist etwas, was in der ersten Amtszeit Trumps, beziehungsweise in der Vorbereitung der ersten Amtszeit Trumps meines Erachtens überhaupt nicht stattgefunden hat, weil Trump und seine Mitarbeiter sich offensichtlich zu sehr darauf verlassen haben, dass eine konstruktive Zusammenarbeit auch mit politisch vielleicht missgünstigen Repräsentanten des Establishments beider großen Parteien in den USA möglich wäre, was es eben nicht ist, wie sich im Laufe der ersten Amtszeit Trumps herausgestellt hat. Das muss man irgendwo auch verstehen, weil Trump selbst ja nun wenig politisch vorbelastet war damals und auch habe ich den Eindruck, bis heute wenig politisches Gespür im Sinne von einem Gespür für die tatsächliche politische Arbeit im Parlament und als Teil einer Regierung hat, sondern eben sehr impulsiv ist, sehr nach persönlicher Tagesform entscheidet und eben eher eine Medienpersönlichkeit ist. Vieles von diesem ganzen Habitus, der heutzutage so sehr mit ihm assoziiert wird, den hat er sich ja überhaupt erst zugelegt, als er begonnen hat, an dieser Fernsehsendung The Apprentice mitzuarbeiten, wo er quasi die Figur des Bosses, der entscheidet, wer weiterkommt und wer gefeuert wird, spielt. Und viele dieser Charakterzüge, die oftmals so ein bisschen wie Montgomery Burns aus den Simpsons wirkten, sind ihm tatsächlich auch von den Produzenten dieser Fernsehsendung sozusagen auf den Leib geschrieben worden. Es ist aber eben so, wie das häufig so ist, dass eben so ein Charakterdarsteller dann mit dem Charakter, den er spielt, assoziiert wird. Und deswegen ist es auch tatsächlich so, dass Trump viele der Show-Einlagen und der Verhaltensweisen, der Antics, diese Sprüche wie You're fired und so weiter, aus dieser Show dann in seine politische Persona, also in die Rolle, wortwörtliche Rolle, die er als Politiker spielt, mit hineingenommen hat. Aber von der Politik selbst im Getriebe von Washington D.C. oder sonst wo hat er, glaube ich, im Vorhinein generell wenig Ahnung gehabt und war ja auch tatsächlich bis zur Verkündung seiner ersten Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftskandidatur ja in seinen politischen Ansichten und politischen Loyalitäten sehr wankelmütig. Er ist ja lange Zeit auch ein Anhänger der Republikaner, der Demokraten gewesen und war zum Beispiel mit Bill Clinton zu dessen Präsidentschaftszeit gut befreundet. Mit dessen Frau zumindest jetzt wahrscheinlich dann eher weniger. Also ich denke, dass sowohl Trump selbst als noch deutlich mehr seine Mitarbeiter und sein Stab und all die ganzen insbesondere juristischen, aber auch politologischen und sonstigen Fachleute, die daran mitarbeiten, diesmal deutlich besser vorbereitet an die ganze Sache herangegangen sind und das auch deutlich besser vorbereitet weiterverfolgen werden. Und auf der anderen Seite ist, denke ich, ein großer Unterschied, wie du schon angesprochen hast, die Erkenntnis von Seiten Trumps und seiner jetzigen Mitarbeiter eben gerade im republikanischen Establishment keinerlei Rückhalt zu haben, zumindest keinen zuverlässigen Rückhalt, und sich deswegen umso mehr mit jungen, unverbrauchten und ich glaube, heutzutage sagt man hungrigen Mitarbeitern und Funktionären zu umgeben, wie zum Beispiel J.D. Vance, wie zum Beispiel Vivek Ramaswamy bis zu dessen Rücktritt von seinem angeblichen Amtsvorstand bei dieser Doge-Behörde, die meines Wissens immer noch nicht so richtig in die Realität überführt worden
ist. Was nach rund einem Tag auch ein ziemliches Tempo verdeutlicht.
Ja, es ist durchaus schon viel, sagen wir mal, auf den Weg gebracht worden. Man muss aber dann doch mal sehen, was jetzt tatsächlich auf der Hälfte oder ganz am Ende dieses jeweiligen Weges stehen wird.
Ja, wenn du den Weg schon ansprichst, dann gehen wir mal weg vielleicht von dieser Inauguration, die hast du hervorragend abgearbeitet. Mich würde Folgendes interessieren. Und zwar ist ja so, dass der Trumpismus, nach meinem Dafürhalten von außen betrachtet, ungefähr drei Blöcke hat, die ihn stärken. Wir haben die klassische MAGA-Fraktion, Populisten, Steve Bannon, also eher so die handfesten Magerleute aus der ersten Generation. Wir haben als zweite Gruppe so J.D. Vance, Patrick J.D. Neen, also die Postliberalen. Und als dritte Gruppe natürlich die technokapitalistische Elite, die Tech-Bros, Broligarchie, wie auch immer man die nennt. Und diese drei Gruppen haben ja unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Backgrounds, unterschiedliche Ideologien und so weiter und so fort. Und daraus resultiert natürlich auch unterschiedliche Interessen. Momentan laufen die Interessen alle kongruent mit den Interessen Donald Trumps, weswegen es hervorragend klappt. Also beispielsweise diese Executive Orders bezüglich Migration, es gibt nur zwei Geschlechter, bezüglich Notstand im Bereich Energieversorgung, Notstand Migration aus Lateinamerika. Das sind jetzt diese Interessenüberschneidungen. Das heißt, alle drei MAGA-Blöcke, wenn man das jetzt so schematisch vorgehen möchte, die drei MAGA-Blöcke, die es jetzt gibt bei MAGA 2.0, die halten zusammen, die überschneiden sich. So. Was mich jetzt interessieren würde, ist Folgendes. Es ist ja so, dass Trump ja definitiv nur 4 Jahre regieren wird. Also er kann dann vielleicht die Verfassung ändern und hoffen, dass die Bundesstaaten mitziehen. Aber wir gehen erstmal davon aus, nach den 4 Jahren ist vorbei. Was kommt danach? Ich habe ja heute über Patrick Deneen referiert hier in Schnellroda. Und da ging es ja unter anderem darum, dass Deneen Trump nur als Zwischenschritt sieht. Also dass er davon ausgeht, mit seinen postliberalen Weggefährten, dass Trump nach 4 Jahren die Wokeness abgeräumt hat, die Linksliberalen, oder er nennt das die progressiv-linken Fortschritte abgeräumt hat, dass er abgeräumt hat, all das, was sozusagen der linke und linksdemokratische Block aufgebaut hat, wird abgeräumt. Und dann sagt aber Deneen, jetzt mal sehr verkürzt dargestellt, okay, wenn das abgeräumt ist, dann haben wir einen Schritt getan, das ist ein wichtiger Schritt, ein Zwischenschritt, aber jetzt muss dann sozusagen nach Deneens Sicht sozusagen eine postliberale, kommunitaristische, christliche, konservative, er nennt das gemeinwohlkonservative Gesundung kommen in der Vereinigten Staaten. Und diesbezüglich, also meine erste Frage wäre, hältst du das für realistisch, dass diese drei Magerblöcke zusammenhalten, wenn die Interessen so kollidieren? Ich meine, die Tech-Kapitalisten wollen vor allem einen guten Schnitt machen, die wollen Profit machen, die wollen die Welt nach ihren Vorstellungen gestalten, Stichwort Transhumanismus, Stichwort Deregulierung. Dann gibt es die Deneen-Leute, die wollen einen katholischen, aristokratischen Ständestaat, böse gesagt, oder zugespitzt gesagt. Und dann gibt es noch andere Gruppen. Da würde mich interessieren, was denkst du? Also werden diese drei Magerblöcke im Zuge dieser 4 Jahre zunehmend dann miteinander Reibungen insofern bekommen, als dass ihre Interessenskonkurrenz dann an ein Ende gerät, an ein vielleicht auch natürliches Ende gerät, weil eben die großen Themen abgefrühstückt sind und jetzt geht es über langfristige Projekte? Oder denkst du, 4 Jahre sind so kurz, gerade in der US-Politik, in 2 Jahren gibt es dann schon die Midterms, so nach dem Motto, also die reißen sich jetzt zusammen und die drei, vier Jahre werden die jetzt schon zusammen gut wirken, die drei Magerblöcke. Wie würdest du das einschätzen, einordnen und vielleicht auch welche Zukunftsprognose abgeben?
Also nachdem es diese drei Blöcke, die du skizziert hast, bereits vor dem Beginn des Wahlkampfes gegeben hat und es sie zumindest in Teilen ja auch schon seit spätestens der zweiten Amtszeit Barack Obamas gibt, gehe ich mal davon aus, dass sie in der einen oder anderen Form, in der einen oder anderen Permutation auch nach dem Ende dieser Trump-Amtszeit, seiner letzten, er darf ja qua Verfassung maximal 2 Amtszeiten bekleiden, so erhalten bleiben werden. Was die Synergien oder zumindest die scheinbaren Interessenkongruenzen dieser Blöcke angeht, denke ich, dass sie jetzt bereits genug Mühe haben, irgendwo zusammenzubleiben. Das haben wir ja im Speziellen bei der Eskalation der Debatte um die H-1B-Arbeitsvisa kurz vor dem Jahreswechsel gesehen. Aber das war ja nur die Eskalation des Ganzen. Ein Steve Bannon beispielsweise, wobei ich nach wie vor der Ansicht bin, dass der eigentlich mittlerweile realpolitisch längst nichts mehr zu melden hat, aber eben halt immer noch ein mehr oder weniger gesuchter Medienansprechpartner ist, vielleicht gerade aufgrund seiner raubeinigen und nicht immer besonders wohl durchdachten Art, hat sich ja schon vor 3 Monaten oder lass es noch länger her sein, sehr aggressiv gegenüber den Tech-Bros geäußert, gerade gegenüber Elon Musk und ihn, ich glaube, sogar als seinen persönlichen Feind bezeichnet und daher geredet, dass er, wenn es nach ihm ginge, die sofort alle vom Capitol Hill vertreiben würde. Aber ja, das liegt eben halt daran, dass Bannon, auch wenn man seine persönliche Agenda jetzt etwas schwer festnageln kann, eher, sagen wir mal, ein Kulturkonservativer und ein Stück weit ein Traditionalist ist. Er hat sich zu Zeiten des ersten Trump-Wahlkampfes ja bekanntlich damit gebrüstet, Evola-Leser zu sein und dergleichen, was auch immer das heutzutage noch wert sein mag. Das ist natürlich jemand, der nur sehr schwer mit einem Elon Musk oder meinetwegen auch einem Marc Andreessen oder einem Peter Thiel in Einklang zu bringen ist. Und was jetzt diese sind ja nicht ausschließlich Katholiken. Ich sage mal, diese christlich-traditionalistische Fraktion angeht, sind das ja eher Leute, die im Hintergrund tätig sind. Ich weiß, dass es da mittlerweile eine nicht ganz geringe Anzahl von mehr oder weniger kleinen Instituten gibt, die in dieser Richtung arbeiten, die auch teilweise Fühler in die alte Welt ausgestreckt haben und mit vergleichbaren Organisationen beispielsweise in Ungarn zusammenarbeiten. Aber schon seit dem Beginn dieser postliberalen Foundationalist ist, glaube ich, so eine Ausgründung davon, dieser Strömungen, sind das immer eher so nischige Unternehmungen gewesen. Und ich glaube, so jemand wie Deneen oder Adrian Vermeul oder Charles Haywood und dergleichen, die sehen sich selbst eher so als, ein bisschen wie Prediger, ja. Also sie versuchen nicht direkt Einfluss auf die Realpolitik zu nehmen, sondern wollen eher, diese ganze Kulturkampfschiene weiterfahren und dafür sorgen, dass eben der Relativismus zurückgedrängt wird und dass man beispielsweise in den Schulen wieder eher in die Richtung katholischer Soziallehre und dergleichen geht. Also ich denke, dass das weniger realpolitisch umgesetzt wird, falls es denn umgesetzt wird, als dass es eher so der Versuch einer schleichenden Rückgewöhnung der US-Gesellschaft an traditionelle politische und religiöse Umgangsformen, sagen wir mal Umgangsformen, ist. Ob das nun tatsächlich Erfolgsaussichten hat, wie soll ich sagen? Allein mir fehlt der Glaube. Also die USA als eine von ihrer Gründung her stark puritanisch geprägte, aber dann später infolge der Einwanderung, insbesondere aus Italien und Irland, auch mit einem beträchtlichen katholischen Einschlag versehene Gesellschaft, wenn wir jetzt nur mal von den christlichen Glaubensrichtungen ausgehen, Dann kommen natürlich noch solche Späßchen wie die Mormonen und die Freikirchen hinzu und so fort. Das dürfte ja nun hinreichend bekannt sein. Sind, glaube ich, was Traditionalismus, religiösen Traditionalismus angeht, sehr schwer auf einen Nenner zu bringen. Und das ist ja nun eine Tatsache, die sich bis in die späten 70er Jahre hinein zurückverfolgen lässt, als erstmals die Republikanische Partei begonnen hat, infolge der damals sogenannten oder mal wieder sogenannten New Right, denn solche New Right genannten Bewegungen hat es in den USA fast in jedem Jahrzehnt seit den 50er Jahren gegeben. Damals hat man schon versucht, die sogenannte christliche Rechte, die damals noch wesentlich von den Evangelikalen bestimmt war, an sich zu ziehen, was bis in die späten 2000er Jahre hinein auch ganz gut funktioniert hat, aber dann im Prinzip irgendwo untergegangen ist, weil die Kirchen einfach nicht mehr so die Bedeutung für das Alltagsleben in den USA haben, wie sie es die längste Zeit gehabt haben. Vielleicht abgesehen von den Mormonen, aber die enthalten sich tendenziell eher der politischen Beteiligung. Auch wenn beispielsweise ein Mitt Romney, an den sich ja vielleicht noch einige erinnern werden, der bei der Präsidentschaftswahl, in der Obama letztlich seine zweite Amtszeit antreten durfte, gegen Obama kandidiert hat, Mormone war. Aber er hat eben aus seiner Tätigkeit als und seinem Leben als Mormone keine politische Angelegenheit gemacht. Das ist etwas, was da eher nicht so rein spielt. Da sind, wenn wir von christlichen Glaubensrichtungen sprechen, nur die klassischen protestantischen und katholischen Richtungen wirklich bedeutsam. Und die, denke ich, spielen für die Tagespolitik in den USA eher eine vernachlässigbare Rolle. Wenn dort von Gott die Rede ist und so fort, dann geht es eher um ein abstraktes Prinzip als jetzt tatsächlich um eine tatsächliche kirchliche oder generell religiöse Gebundenheit.
Ja, direkt im Anschluss daran, um noch einen weiteren Namen oder eine weitere Gruppe einzuführen. Du hast ja bei Jung Europa das Buch rausgebracht über die Neoreaktionäre. Ich habe es ja eingangs erwähnt. Jetzt ist es so, ich habe vor mir liegen einen wirklich unironisch sagen, einen herausragenden Artikel von Jörg Lau aus der Wochenzeitung Die Zeit, aus der aktuellen Ausgabe vom 23. Januar, wo es eben geht um die Broligarchen, also die Tech-Bros, die sich jetzt zu einer Art neuen Form von Oligarchie vermählt haben.
Da hat bestimmt jemand richtig lange dran gesessen an diesem Wortspiel.
Ja, bis ich das erstmal gelernt habe.
Vielleicht haben sie auch eine KI das Ganze machen lassen.
Nein, aber der Artikel ist bei aller Kritik sonst an Jörg Laus atlantischer und liberaler Weltsicht, aber der Artikel ist wirklich gut. Und meine Frage ist folgende. Er geht in dem Artikel, den muss jetzt nicht jeder lesen, wird vermutlich auch nicht jeder Jung Europa-Leser gelesen haben, aber um das zusammenzufassen, es geht vor allem ganz stark um die Tech-Bros, um die neue Nähe von Technologie, Kapital, politischer Macht. Also, dass der Einfluss von Ultrareichen, von Milliardären jetzt nicht mehr verschleiert wird, verschämt, sondern offen zur Schau gestellt wird. Also Trump findet es halt geil. Und dann kommt er aber später zu verschiedenen anderen Namen. Und er nennt unter anderem auch den Namen Curtis Yarvin. Richtig ausgesprochen? Oder?
Ja, das stimmt.
Gut. Und der ist mir vorher nur begegnet in deinem Buch vor allem, ab und zu mal bei X, aber vor allem in deinem Buch. Und Jörg Lau schreibt jetzt über ihn, er sei ein obskurer Intellektueller, aber ein einflussreicher Intellektueller, er sei einer der anregendsten Neoreaktionäre. Er überführt die Wut der Tech-Bros in eine konsistente Weltsicht. Kämpft gegen die Kathedrale und so weiter und so fort, das kennen wir alle aus deinem Buch. Und jetzt habe ich aber eine interessante Sache gefunden, und zwar schreibt Lau dann am Ende, dass Yarvin sich gegenüber der New York Times skeptisch geäußert habe, ob der Regimewechsel mit Trump kommt. Yarvin geht es um mehr als diese Amtszeit, um eine permanente autoritäre Schubumkehr. Es ist ein Anfang zur reaktionären Wende, also zur Wende in Curtis Yarvins Sicht. Und das hat mich dann trotzdem an Denin erinnert, auch wenn Denin natürlich jetzt nicht viel anfangen kann mit den Ideen von Yarvin, aber dieser Zwischenschritt, dieser Gedanke Trump als Zwischenschritt. Offensichtlich haben das nicht nur die Postliberalen so ein bisschen im Kopf, sondern offensichtlich ja auch Curtis Yarvin. Jetzt meine Frage an dich. Wie schätzt du gerade als Kenner dieser neoreaktionären Szenerie und von all diesen Begriffen, Kathedrale, Uniparty, Einheitsdenken, was auch immer, wie schätzt du diesbezüglich das ein? Also diese Entfesselung von Wirtschaft und Politik durch den Trumpismus. Haben dann Leute wie Curtis Yarvin, den wahrscheinlich Trump nicht kennt, aber seine Leute Trumps Leute kennen ihn vermutlich als Leser. Also wie würdest du das einschätzen? Haben solche Neoreaktionäre jetzt ihren zweiten Frühling? Oder glaubst du, dass es auch eher so in der intellektuellen Nische, so wie Denin und die Postliberalen, die eher so über Bande wirken, im Hintergrund wirken, über als Multiplikatoren sozusagen in der zweiten Reihe stehen? Wie schätzt du deren Situation ein, also diese Neoreaktionäre?
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Also ganz grundsätzlich muss man sagen, dass es die Neoreaktion, so wie sie ursprünglich sich dargestellt hat, bereits seit, ja, fast genau seit der Verkündung der Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump eigentlich nicht mehr gibt. Es, viele der Leute, die sich damals in diesen ganzen Blogs, es ist ja eine Denkrichtung, ich mag das immer nicht, wenn das als Bewegung bezeichnet wird, denn das ist es weiß Gott nicht gewesen, diese Blogosphäre, die sich selbst als Reactosphere bezeichnet hat, viele der damals prominenten Autoren und Denker, sagen wir mal, sind zwar heute noch präsent oder sind teilweise wieder tätig, nachdem sie längere Zeit stumm gewesen sind, so wie auch Curtis Yarvin selbst. Aber letzten Endes ist das erstens mal keine kohärente Sache, genauso wie es beispielsweise die Alt-Right auch nicht so richtig gewesen ist, beziehungsweise das immer ein bisschen darauf hinausläuft, dass die Medien dann anfangen, Leute in einen gemeinsamen ideologischen Topf zu schmeißen, die dort eigentlich gar nicht hineingehören. Und auf der anderen Seite ist gerade Yarvin, was vermutlich auch mit einer der Gründe dafür sein dürfte, dass er von der New York Times interviewt wurde, jemand, der sich ausdrücklich dagegen ausgesprochen hat und es auch immer noch tut, politische Einflussnahme nehmen zu wollen, sondern ausdrücklich sich für Passivität und das Abwarten darauf, dass alles von allein den Bach runtergeht, ausgesprochen hat. Er hat das in einem seiner Texte, wenn ich mich recht erinnere, Passivismus genannt, in Anlehnung an Pazifismus. Und er hat als Motto ausgegeben seinerzeit zu den Hochzeiten der Neo-Reaction, so um 2009, 2010 herum, the only way out is through. Also das heißt, man kommt aus diesem liberalen oder meinetwegen auch postliberalen Schlamassel nur raus, indem man dieses Tal durchschreitet und dann schaut, wo man landet, wenn man auf der anderen Seite wieder rauskommt. Übrigens ein Slogan, der ziemlich gut klingt, aber das liegt auch daran, dass Yarvin ihn sich nicht selbst ausgedacht, sondern aus einem Gedicht von, ich glaube, Robert Frost übernommen hat. Und
das war von Robin Frost. Ich dachte gleich, das erinnert mich an Robin Frost.
Naja, ich hatte da an E.T.R. Hoffmann gedacht, aber
Entschuldigung, Nils.
Das ist eigentlich lassen wir das. Der Feind ist meine eigene Frage als Gestalt und so weiter. Egal. Um auf Curtis Yarvin zurückzukommen, ich denke, er wird das mit einigem Wohlwollen betrachten, dass Trump es jetzt doch nochmal geschafft hat, aber seine grundsätzliche Ambition ist nicht, jetzt irgendwie selbst zum großen Mager-Influencer zu werden, sondern vorausgesetzt natürlich, er meint das auch alles ernst, was er so publiziert, weiter abzuwarten und zu schauen, was danach kommt. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, was nach der Amtszeit von Trump kommt, sondern was nach diesem System kommt, wie lange es sich auch immer noch durchlavieren mag. Also ich würde jetzt nicht von einem neuen Aufwind für die Neoreaktion sprechen, auch wenn J.D. Vance mitgeholfen hat, Curtis Yarvins Unternehmen Tilon zu finanzieren und dergleichen, als er noch im Firmendickicht von Peter Thiel gearbeitet hat, also der Vance, nicht der Yarvin, und sie dementsprechend zumindest sich über ein oder zwei Ecken kennen dürften. So eng haben die jetzt nun wirklich nicht miteinander zu tun und insbesondere ist, wie gesagt, dieses neoreaktionäre Denken eben gerade nicht revolutionär, sondern eben eine geistige Fingerübung für die Zeit nach dem System, wenn man es so nennen möchte, für die Zeit nach der Demokratie, wie wir oder in diesem Fall die US-Amerikaner sie gewohnt sind.
Benedikt, wir haben ja hier auf den Studientagen sehr, sehr viel über Donald Trump und du hast über die zweite Reihe gesprochen und sowas gehört, auch viel auf Twitter gelesen, was passieren könnte, welche Executive Orders er unterzeichnet hat und was da drin steht und wann die wieder kassiert werden könnten und was auch immer gehört. Mich würde jetzt von dir mal als jemand, der dem amerikanischen Volk sehr positiv gegenübersteht, mal wissen, was bringt uns das eigentlich als Europäer, als Deutsche? Also was ist das, was Donald Trump im Prinzip für uns Europäer und Deutsche verspricht?
Naja, es ist ja nun so, und ich glaube, da wird mir Nils als Amerika keiner recht geben. Also erstens amerikanisches Volk, ich würde sagen amerikanische Bevölkerung. Hm. Aber viel wichtiger ist doch, dass das, was in Amerika politisch, ökonomisch sich vollzieht, eigentlich meistens ja der Vorbote dessen ist, was dann auch in der EU oder in Deutschland konkret auch auf uns zukommt. Das heißt, wir können sowohl die kulturellen als auch die politischen und ökonomischen Rückwirkungen der amerikanischen Art zu leben, zu denken, zu handeln, das schlägt natürlich auf Europa zurück, also müssen wir uns damit beschäftigen, es geht ja gar nicht anders. Ich glaube, dass es positive und negative Dinge gibt, die zu beachten sind, positiv mit Sicherheit, dass es eben deutlich wird, Pushbacks sind möglich, schnelle Abschiebungen sind möglich, es ist auch möglich, einen Tag nach der Regierungsübernahme Flugzeuge starten zu lassen, und das wurde dann auch ja publikumswirksam direkt über alle Kanäle gespielt. Also es ist einfach deutlich geworden, gerade in der Migrationspolitik, vieles ist machbar, wovon die Bedenkenträger im deutschen, rechten, konservativen Bereich ja immer davon ausgehen, das geht ja alles gar nicht und bla. Und also es geht offensichtlich doch, wo ein politischer Wille ist und wo auch tragende Eliten wie in den USA bereit sind, diese Maßnahmen teilweise auch unschöner Art offensichtlich durchzudrücken und zu akzeptieren. Ne? Positiv könnte ich noch ein paar andere Sachen sagen. Es gibt nur zwei Geschlechter, wissen wir alle. Schön, wenn die Gender-Sache zurückgedreht wird, schön, wenn die Wokeness beendet wird. Aber wir sollten uns im Kopf behalten, dass hiermit auch ein Problem in Amerika gelöst wird, das von Amerika ausging. Also Marvin Neumann, ich habe das ja im vorletzten Podcast schon angesprochen, Marvin Neumann schreibt ja ein nicht minder hervorragendes Buch über den Wokismus und über dessen ideologischen, materiellen und immateriellen Grundlagen. Und da kommt er natürlich ganz klar zum Fazit, dass die Wokeness ein amerikanisches Produkt ist. So. Das darf man auch nicht vergessen. Also die kurieren hier ein Problem, das sie uns eingebrockt haben, mit Verlaub. Ansonsten, was zeigt es uns noch? Es zeigt uns auch, dass Totgeglaubte länger leben können. Das klingt zwar jetzt trivial, aber Trump war ja schon mal nach seiner ersten 4 Jahre, hat man gedacht, okay, es ist dann erstmal over, Sturm aufs Kapitol, also Sturm aufs Kapitol in Anführungszeichen, die Führung durchs Kapitol, durch Sicherheitskräfte und einzelne Verrückte und einzelne, die es ernst meinten, da hat man ja gedacht, das Ding ist jetzt durch, so, der Trumpismus kam zurück, obwohl Trump auch jetzt schon fast 80 ist. Und was ich am interessantesten finde, ist eben, dass hier unterschiedliche Fraktionen, die Tech-Bros, aber eben auch MAGA 1.0 plus jetzt eben auch Postliberale und andere, dass sich eben unterschiedliche Fraktionen der nicht-linken und nicht-liberalen, nicht mittigen und mainstreamigen Linie, dass die sich hier zusammenschließen, in Trump wie so eine Art Erlöserfigur sehen und das dann irgendwie politisch konzipieren. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend zu beobachten, was sich da vollzieht. Negativ ist natürlich zugleich, dass das gesunde Interesse an US-Politik teilweise in unseren breiten Graden auch ins Absurde übergeht. Also es gibt ja US-Beobachter wie Nils Wegner oder Marvin Neumann, die das wirklich sehr konstruktiv spannend machen und auch immer den mahnenden Finger noch heben, dass wir eben trotzdem keine Amerikaner deutscher Zunge sind. Aber wenn ich teilweise Leute anschaue, wenn ich teilweise rechte Leute sehe in Deutschland, AfD oder nicht AfD, das sind ja wirklich dann nur noch Fanboys, da wird dann die US-Fahne aufgespannt, das ist dann wie Super Bowl-Atmosphäre, nur dass man die blöden Football-Regeln nicht kapieren muss. Also das ist dann wirklich teilweise zu devot, zu duckmäuserisch, zu US-lastig, so nach dem Motto, man darf als Transatlantiker endlich jetzt wieder bei sich selbst sein, ohne ein bräsiger CDU-Transatlantiker zu sein. Das sind so negative Sachen. Und negativ ist, glaube ich, auch, dass die deutsche, europäische Perspektive etwas zu kurz kommt. Also das heißt, selbst wenn Trump jetzt durch Schutzzölle, durch höhere Besteuerung von chinesischen Produkten oder von wem auch immer, selbst wenn Trump jetzt tatsächlich Dinge tun sollte, die zum Beispiel auch der amerikanischen Mittelschicht und der Arbeiterklasse in Amerika helfen, dann muss das ja nicht eben bedeuten automatisch, und diese Perspektive kommt mir zu kurz, dass es durchaus schädlich sein kann für deutsche und europäische Interessen. Am Ende des Tages, egal ob wir von Trump und von den Trumpisten und von MAGA und von Postliberalen, bla bla bla. Egal, von wem wir in den USA lernen wollen oder welche Fälle wir dort diskutieren, am Ende muss doch immer klar sein, unser Primat ist Politik für Deutschland und für das deutsche Volk und für Europa, für die europäischen Völker. Und wenn dieses Primat zu kurz kommt oder wenn es sogar untergehen zu droht in diesem amerikanischen Nachahmungsrausch, dann würde ich sagen, das ist ein negativer Aspekt.
Du hast es ja so schön gesagt, die Totgesagten leben länger. Das kann ja auch natürlich auf Amerika als Ganzes bezogen werden. Also auch das wird im Spiegel und überall geredet, dass jetzt, wo Donald Trump wieder das Zepter in der Hand hat, dass wir Europäer uns auf die EU besinnen müssen und so weiter.
Ja.
Die Esten begrüßen es ja auch, dass der Verteidigungshaushalt jetzt hochgeschraubt werden soll, weil es die Selbstverteidigungskräfte der Europäer erhöhe. Dass im letzten Ende das, was das Imperium USA ausgemacht hat und von dem wir dachten, es könnte ein Auslaufsmodell sein, da, naja, unter Biden schon ziemlich deutlich geworden ist, dass die Herrscher dieses Imperiums bestenfalls senil sind, dass dieses Imperium zurück sein könnte, dass der Amerikanismus, ich glaube, du hast sogar in deinem Vortrag erwähnt, dass der jetzt wieder zurück ist und eben nicht auf die schöne, sag ich mal, völkerverständliche Art und Weise wie bei Barack Obama, so nach dem Motto, wir ziehen alle am selben Strang, sondern eben auf seine brutale Art und Weise, wir haben hier das Sagen und ihr macht gefälligst, was wir tun, sonst könnt ihr euch ficken auf gut Deutsch.
Ja, naja, ich denke halt, dass dieser Trumpismus halt ein nackter Amerikanismus ist. Der demokratische Amerikanismus von Biden bis Sanders, aber auch bis zu Neocons und bis zu Hillary Clinton und was auch immer. Die ganzen demokratischen Varianten des Amerikanismus, die haben irgendwie so einen Verschleierungscharakter. Die einen verschleiern es mit moralpolitischen Attitüden. Man hat dann die Superreichen und die Oligarchen vielleicht ein bisschen eher versteckt. Und Trump ist halt mutig. Also der was heißt mutig? Also er hat das alles nicht nötig. Und dafür lieben ihn offensichtlich viele Amerikaner. Also er stellt, ich meine, heißt ja nicht umsonst Make America Great Again. Also er will diese Größe Amerikas ungeschminkt, unfiltriert zur Geltung bringen, ohne Verschleierungen, ohne irgendwelche multilateralen Verpflichtungen. Ich glaube auch nicht, dass er der größte NATO-Fan ist. Die NATO sieht er, da hat er mal über die NATO gesprochen, als ob das so ein anderes Konstrukt wäre. Also die anderen müssen mal für die NATO zahlen, aber wir müssen auf uns schauen. Also das ist ein Amerikanismus pur et dur, also ein reinerer Amerikanismus. Er ist deswegen natürlich sympathischer, weil er auf woke Elemente verzichtet, weil er verzichtet auf diesen menschenrechtsinterventionistischen Duktus, auf diese Weltbefreiungstheologie, auf diese Säkulare, da verzichtet er drauf. Aber das muss ja nicht zwangsläufig besser sein in einem geopolitischen Maßstab. Für die Amerikaner erstmal ja, denke ich schon. Aber in einem geopolitischen Maßstab, ich meine, er zieht seine Basen nicht ab aus der Umgebung des Iran zum Beispiel. Er wird den Krieg gegen den Handelskrieg, mindestens den, gegen China führen. Er wird noch mehr investieren in die Expansionskriege Israels. Also ich denke, man muss halt immer auch unterscheiden, bewertet man Trump jetzt entlang des Maßstabs, was tut er für die amerikanische Bevölkerung? Erstens, zweitens, drittens. Oder aber was tut er eben auch geopolitisch, geostrategisch und auch geoökonomisch? Also welche Folgen hat das für Deutschland, Europa und für den Rest der Welt? Und das geht mir manchmal irgendwie ein bisschen alles verloren, also dass da in der politischen Rechten in Deutschland zu wenig differenziert wird, weil es muss eben nicht bedeuten, dass Trumps Interessen deutsche Interessen sind. Und das ist so trivial, wie es ist. Es ist eben sehr folgenschwer. Ja, also man kann ja Trump dafür bewundern, dass er die Wokeness abräumt, aber trotzdem eben der Auffassung sein, dass hier damit eine Lebensverlängerung des globalen amerikanischen Prinzips vollzogen wird. Benoit hat ja immer gesagt, Amerika ist der letzte Hegemon, aber ein schwächelnder, ein kriselnder, ein ja nicht absterbender Hegemon, aber zumindest ein Hegemon, der sein Zenit überschritten hat. Und Trump verlängert das vermutlich nochmal durch Disruption, durch Musk, durch die Allianz auch mit eben den Tech Bros. Also ich weiß nicht, ob das am Ende für die Weltgestaltung so von Vorteil ist für uns, wenn der Amerikanismus jetzt in sein nächstes Zeitalter übergeht und nur eben unter Trump ein neues Gesicht bekommt. Ja, ich weiß nicht, ob Nils da widersprechen würde.
Also würdest du sagen, dass Trump durchaus ein Katechon ist, aber eben halt nicht unbedingt ein positiver, weil er wie heißt es bei Gramsci, die Zeit, in der Ungeheuer geboren werden?
Naja, die Zeit, in der das Alte abgestorben ist, das Neue ist noch nicht da, gebiert die Zeit der Monster.
Also, dass diese Zeit im Prinzip unnötig weiter in die Länge gezogen wird.
Ja, Ja, also ich meine, es ist natürlich Kaffeesatzleserei, weil wir nicht wissen, was Trump in den nächsten Jahren außenpolitisch macht. Vielleicht friert er den Ukraine-Krieg ein, aber dafür eskaliert es im Nahen und Mittleren Osten. Also prinzipiell ja. Ich glaube, Trump verlängert die US-Hegemonie global. Er ist ja jetzt kein reiner Isolationist, also sonst würde er auch nicht nach Grönland schielen oder nach Kanada augenzwinkern. Also ich glaube schon, dass er die US-Hegemonie auf globaler Ebene eher verlängert. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt an ihm, den ich eher kritisch eben bewerte. Ja, was nichts darüber aussagt, dass es natürlich gut ist, wenn die Resonanzräume für rechte Meinungen größer werden weltweit, wenn die Plattformen weniger rechte Meinungen sperren. Wobei auch da, ja, Nils, das habe ich auch bei X gesehen, auch da gehen die Diskussionen ja weit auseinander in der rechten Twitter-Blase in den USA. Also manche, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber manche rechten X-Leute beschweren sich ja auch, dass man einerseits jetzt wieder mehr sagen darf, aber auf der anderen Seite wird dann zum Beispiel rabiat gegen Leute vorgegangen mit Zensurmaßnahmen oder mit Demonetarisierungsmaßnahmen, die eben zum Beispiel das Primat der israelischen Außenpolitik hinterfragen oder derlei.
Oder wenn du hinterfragst, ob der Elon Musk tatsächlich so viel Zeit in Diablo 4 investiert hat, wie er vorgibt.
Ja, genau. Es reicht schon, den Geschäftsführer irgendwie dem Geschäftsführer auf die Füße zu treten, indem man seine Qualifikation als Quake-Weltmeister in Zweifel zieht. Und schon ist man seinen Account los oder seine Monetarisierung. Aber wie gesagt, ich habe es schon an anderer Stelle angemerkt, die monetarisierten Leute sind sowieso in der Hinsicht zu bemitleiden, dass ihre biometrischen und ihre Bankdaten jetzt irgendwo in Israel rumliegen und dort sicherlich sehr gut verwahrt werden. Also muss es vielleicht nicht mal unbedingt das Schlechteste sein. Es ist eben halt ein Vabon-Spiel, um auch mal ein bisschen zu französisieren, wenn man sich auf Gedeih und Verderb an irgendwelche impulsiven Einzelpersonen ausliefert. Gerade in einer, sagen wir mal so, multikrisengeschüttelten Welt, wie wir sie jetzt gerade vorfinden. Bemerkenswerterweise einer, wo ich zumindest das Gefühl habe, dass sie in den letzten Jahren und wahrscheinlich durch Trump jetzt noch einmal beschleunigt, gerade eben nicht multipolarer wird, sondern dass so eine Art Neukonsolidierung des Blocksystems stattfindet, wenn auch nicht ganz entlang der gleichen Bruchlinien, wie sie bis Ende der 80er Jahre bestanden haben. Es wird zwar immer mal wieder gejubelt, auch von einigen gemeinsamen Bekannten von uns, wenn dann ein neuer Staat sich dafür interessiert, der BRICS-Gruppe beizutreten oder dergleichen, aber letzten Endes muss man da ja auch genauso sagen, solange die nicht irgendetwas Prägnantes, Brisantes, realpolitisches abliefern, um sich jetzt irgendwie als neuer, zusätzlicher Machtfaktor auf der globalen Bühne zu präsentieren, ist es auch erst einmal reine Kulissenschieberei. Und die Machtblöcke, die auf der internationalen Bühne vorhanden sind, sind derzeit eben, möchte ich sagen, ausschließlich die NATO auf der einen Seite plus verschiedene Staaten, die sich dafür interessieren, hinzuzukommen. Primär infolge des russisch-ukrainischen Krieges. Und auf der anderen Seite eben die Gegenseite in diesem Krieg. Also sprich Russland mit seinen verschiedenen Unterstützerstaaten. Und im Gegensatz zum historischen Kalten Krieg habe ich beinahe den Eindruck, dass die Gruppe der blockfreien Staaten mittlerweile fast nicht mehr existent ist. Beziehungsweise die historischen blockfreien Staaten waren ja insbesondere die afrikanischen Nationen, die sich zwar großteils unter der Hand irgendwo verdeckt von einem der beiden Machtblöcke haben unterstützen lassen, aber die zumindest darauf gepocht haben, innerhalb der Vereinten Nationen und dergleichen sich nicht an Blockauseinandersetzungen beteiligen zu müssen, sondern irgendwo den Mittelweg zu wahren. Dass jedenfalls diese nicht offiziell an einen der beiden Machtblöcke angegliederten Staaten entweder bedeutungslos sind oder ob jetzt zufällig oder nicht ganz zufällig, so sehr mit eigenen inneren Problemen, Bürgerkriegen, bürgerkriegsähnlichen Zuständen, Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen und dergleichen befasst sind, dass sie, selbst wenn sie es wollten und sagen wir mal, das entsprechende Kapital und sonstige Machtfaktoren vorhanden wären, das gar nicht könnten. Sodass wir also im Prinzip, aus meiner persönlichen Sicht, du als Politikwissenschaftler wirst da vielleicht noch eine etwas andere Perspektive als die historische haben, dass wir vor so einer Art, Kaltem Krieg Remix stehen könnten.
Unabhängig der Tatsache, dass Donald Trump mit Putin reden möchte. Aber das wurde ja auch im Kalten Krieg nicht anders gehandhabt.
Also im Grunde ist es doch so, jetzt mal laienhaft außenpolitisch gesprochen, damals gab es ja auch, also Kissinger, Nixon, ich glaube, Nils, wir hatten es letztens, als wir bilateral gesprochen haben, ich meine, da gab es ja auch den Versuch von Kissinger, sozusagen mit China, mit dem kommunistischen China anzubandeln, damals gegen Russland. Jetzt könnte es ja auch theoretisch sein, dass Trump zum Beispiel versuchen könnte, einen Keil zwischen China und Russland zu treiben, die sich ja wieder angenähert haben, oder gegen beide zu gehen, oder er sagt, er nimmt die Russen gar nicht mehr ernst. Aber weil du gesagt hast, Politikwissenschaftler, Nils, ich habe noch eine andere Frage an dich, und zwar in der sehr geschätzten politischen Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt, habe ich einen merkwürdigen Satz gelesen, beziehungsweise einen Satz, den ich persönlich merkwürdig finde, weil er mir so pauschal klingt, für die ansonsten so nuanciert argumentierenden Gegenstandpunktler, für die selbstkritischen Gegenstandpunktler.
Die Zuhörer werden begeistert sein.
Ja, und na gut, unsere Zuhörer sind ja auch Gegenstandpunktabonnenten, ist ja jetzt nicht kein Geheimnis. Hier steht, fertig, also hier geht es um die USA, übrigens letzte Ausgabe Gegenstandpunkt, hervorragender Artikel über den regionalen Flächenbrand rund um Israel, Gaza und Co. Aber ich meine jetzt einen anderen Artikel, nämlich den Artikel mit der Überschrift, wofür Amerikaner starke Führung brauchen. Und es soll gar nicht um den Artikel gehen, aber um einen Satz. Der Satz ist so kurz wie pauschal. Fertig ist die Verwandlung der Republikanischen Partei in eine loyale Trump-Gefolgschaft. Und da würde mich Folgendes interessieren, Nils. Fertig ist die Verwandlung in eine loyale Trump-Gefolgschaft. Das klingt für mich jetzt so, als Leser. Die Republikaner sind jetzt auf Trump-Linie. Der hat die verwandelt, also umgewandelt, transformiert in einen Trump-Apparat. Aber ist es denn überhaupt so wirklich? Also sind die Republikaner wirklich so geschlossen jetzt pro Trump? Oder würdest du sagen, es gibt einfach viele Republikaner, die jetzt die Trump nicht die Gefolgschaft verweigern wollen, weil sie spüren, er hat eben gerade einen Lauf, aber die eigentlich eigene Fraktionen innerhalb der Partei bilden und irgendwann die Grand Old Party wieder aus dem Trumpismus entreißen wollen. Auf Deutsch gesagt, wie schätzt du die innerrepublikanische Opposition gegen Trump ein? Kommt sie zurück oder gibt es die gar nicht mehr, so wie der Gegenstandpunkt behauptet?
Also das, was da im Gegenstandpunkt oder in den Gegenstandpunkten drin steht, halte ich persönlich für vollkommenen Blödsinn. Meines Erachtens hat diese zweite Trump-Präsidentschaft das Potenzial, die republikanische Partei zu spalten. Und zwar gibt es auf der einen Seite ganz klar eine aufstrebende, ja, man könnte fast sagen Jakobiner-Fraktion innerhalb der republikanischen Partei, als deren international vielleicht bekanntestes Gesicht derzeit Matt Gaetz gelten kann oder noch gelten kann. Er hat ja nun seinen Zenit auch schon wieder ein bisschen überschritten seit 2023. 2023 hat er damit von sich reden gemacht, dass er Wortführer der ausdrücklichen MAGA-Fraktion der Republikaner im US-Kongress war und dafür gesorgt hat, dass der eigentlich für diesen Posten vorgesehene republikanische Abgeordnete Kevin McCarthy nicht zum Sprecher gewählt werden konnte, weil ihm diese MAGA-Gruppe an republikanischen Abgeordneten die Zustimmung verweigert hat. Und die haben das so weit getrieben, dass sie, ich glaube, insgesamt 15 Mal abgestimmt haben, bis der McCarthy dann klein beigegeben hat und schließlich ein anderer dieser MAGA-Fraktion genehmerer Kandidat herangezogen und gewählt wurde, weil McCarthy aus der Sicht von Gaetz und diesen anderen nicht hinreichend, sagen wir mal, trumpistisch gewesen ist. Dass mittlerweile McCarthy und Trump sich wieder miteinander fotografieren lassen und dergleichen, weiß ich auch nicht so genau, was es damit jetzt wieder auf sich hat, aber selbstverständlich kann sich seit 2023 da auch intern viel getan haben. Nichtsdestoweniger ist es bereits vor 2016 und dann von 2016 bis 2020 so gewesen und ist auch jetzt immer noch so und wird sich mit Sicherheit im Zuge der Gesamtpolarisierung der US-Gesellschaft nicht abgemildert haben, dass es ganz dezidierte Anti-Trump-Republikaner gibt. Es gibt republikanische Funktionäre, die eigentlich eher Demokraten sein sollten, von ihren Ansichten her. Die werden schon seit Zeiten der seligen Tea Party, also seit Ende der 2000er Jahre, gerne als Rhinos, also R-I-N-O, Republican in name only, also nur dem Namen nach Republikaner bezeichnet, sind aber tendenziell eher liberal. Das hat auch mit der Geschichte der Republikanischen Partei zu tun. Denn gerade in unserer Alterskohorte wissen viele schon nicht mehr oder wussten nie, dass die Republikaner ursprünglich mal die Progressive der beiden US-Parteien waren und sich diese Position der beiden Parteien zueinander tatsächlich erst in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts einmal um 180 Grad gedreht hat. Aber auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, ich sprach es vorhin schon kurz an, dass selbst jetzt mit aller Vorbereitung die Trump-Mitarbeiter und Trump selbst sich nicht darauf verlassen können, trotzdem die Republikanische Partei die Mehrheit, wenn auch nur eine knappe, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat hat, dass all ihre Gesetzesvorhaben auch automatisch durchgehen. Denn ich glaube, es ist der Senat, wo tatsächlich nur ein Abgeordneter mehr für die Republikaner sitzt als für die Demokraten. Das heißt, es braucht nur einen einzigen aus ideologischen Gründen gegen Trump oder gegen ein bestimmtes Gesetz eingestellten oder vielleicht auch einfach nur mit dem falschen Fuß aufgestandenen republikanischen Abgeordneten zu geben, der dagegen stimmt, und schon geht so ein Gesetz nicht durch. Das macht das Ganze natürlich nicht bedeutend einfacher, im Speziellen, wenn es sowieso bereits eine sehr kontroverse Präsidentschaft ist und in 2 Jahren bereits wieder Zwischenwahlen anstehen, wo sich dieses ganze Machtgefüge sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat dann wieder verschieben kann. Das bedeutet, infolge der Brüchigkeit der Republikanischen Partei, so wie sie sich jetzt gerade darstellt, ist diese Trump-Regierung gezwungen, so viel wie möglich und insbesondere die tatsächlich kontroversen und, sagen wir mal, krassen Sachen in möglichst kurzer Zeit bis 2026 durchzudrücken, was wiederum natürlich auch nicht gerade zur Entspannung der Lage innerhalb der Partei beitragen wird. Also Volker sprach eingangs von Erwartungen oder Wünschen oder meinetwegen Träumen und Sehnsüchten, die man jetzt an diese zweite Trump-Amtszeit knüpfen möchte. Und meine einzige Erwartung oder etwas, worauf ich gespannt bin, ist tatsächlich, ob die Republikanische Partei diese Amtszeit überlebt und wenn ja, in welcher Form. Und ich denke, dass wenn diese Partei zerfällt, die ja 50% der politischen Wirksamkeitspotenzials der USA ausmacht. Weiß ich nicht, was die Zerfallsprodukte dann für realpolitische Auswirkungen haben werden, aber ich bin mir sicher, dass es eine Menge zu sehen und zu hören geben wird, wenn dieser Fall eintreten sollte.
Tja, wir haben jetzt sehr, sehr viel und auch lange über diese Fragen gesprochen. Wir können noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt zum Beispiel kaum über die Migrations- und die Wirtschaftsdebatten innerhalb der Republikaner und bei Trump geredet. Ich glaube, man kann das auch ziemlich einfach damit beantworten, dass es uns als Deutsche und Europäer eher weniger interessiert. Man sieht ja, wie ideologisch schwierig das sein kann. In Brasilien zum Beispiel, Benedikt, wo der aktuell amtierende Präsident ein Linker ist, aber gegenüber Israel und den USA sehr, sehr viel negativ eingestellter und, sag ich mal, deswegen aus jungeuropäischer Sicht eigentlich ein positiveres Bild abgibt als sein konservativer rechter Vorgänger, der ja sehr pro Israel und pro Amerika eingestellt war. Deswegen brauchen wir, glaube ich, auch nicht länger über US-Wirtschaft reden. Das kann man auch überall beim Spiegel oder eben in der Zeit nachlesen. Wir haben ganz kurz über das Thema Meinungsfreiheit gesprochen, beziehungsweise über die Hoffnung, dass bestimmte Trends aus den USA hierher rüberschwappen werden. Wir können uns, glaube ich, auch alle darauf verständigen, dass das ein Effekt ist, von dem wir ausgehen, dass er eher kurz- bis mittelfristig ist, aber dass die wirklichen Gefahren und Hoffnungen eigentlich in den langfristigen Effekten sind, vor allem eine Zeitspanne, die die Präsidentschaft von Donald Trump übersteigt. Deswegen ganz vielleicht auch zum Abschluss, meine persönliche, ganz persönliche Hoffnung ist eben im Unterschied zu vielen anderen Beobachtern in der deutschen Rechten, dass diese Wiederwahl von Donald Trump eben nicht ein Symptom des Erstarkens Amerikas ist im Sinne Make America Great Again, sondern ein Symptom des Zerfalls des amerikanischen Imperiums, denn das, glaube ich, ist eben viel eher im Sinne des jungen neuen Europas und dieses neue junge Europa, das ist etwas, dessen Wiedergeburt ich gerne sehen möchte und nicht die Wiedergeburt von Amerika, weil das interessiert mich nicht so.
Ja, David Engels, der alte Historiker, der ja auch nicht nur in konservativen, sondern auch in rechten Breitengraden eifrig gelesen wird. David Engels hat kürzlich in einer Analyse geschrieben, wo er Trump letztendlich so ein bisschen als den Cäsaren, ne, also im spenglerianischen Sinne auch, als Cäsaren deutet, sozusagen, die USA sind schon am Zerfall, aber der Cäsar versucht doch mal die letzten Willenselemente zu mobilisieren in einer Art autoritären, Linke würden vielleicht sagen, in einer Art bonapartistischen Art und Weise. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Die Frage wird sein, wie nachhaltig sein Erfolg ist, also die Lebensverlängerung des Imperiums und ob es ihm eben gelingt, auch auf Dauer mit den Tech-Bros so zusammenzuarbeiten, dass ihm da nicht die Basis flöten geht, nämlich die breite Unterstützerschaft, die Rurals oder wie man die nennt, die ländlichen US-Bevölkerung, die Hillbillies und so weiter und so fort, weil dass die eigentlich ja gegen die da oben rebelliert haben und Trump sozusagen die Personifikation des Protestlers gegen die herrschenden Eliten waren. Und jetzt steht halt bei Trumps Inauguration noch vorm Kabinett und vor der Familie steht Jeff Bezos da, Zuckerberg, Musk sowieso, aber dann auch noch von Google und von Apple. Ich glaube, Cook war auch dort gestanden. Ja. Also die Trump-Wähler im Schnitt, nicht alle, aber im Schnitt rebellieren gegen die da oben, sehen ihren Trump und auf einmal stehen da die da oben. Also es ist schon ein bisschen alles auch politisch schizophren. Also es hat, wie so vieles in Amerika, es trägt halt wirklich einen Doppelcharakter. Und ich glaube, den Doppelcharakter haben wir jetzt auch zu dritt einigermaßen erstmal so für unseren Beritt herausgeschält.
In diesem Sinne, lieber Benedikt, vielen Dank. Nils, auch dir vielen Dank für das Reinschauen.
Nils und hat jetzt übrigens auch Vortrag in wenigen Minuten, also wir müssen uns auch etwas sputen.
Na dann, treffen wir uns unten wieder.
Treffen wir uns unten wieder.
Bis dann.
Tschüss, Grüße in die Runde.
Ade.